Heute ist ein großer Abschnitt in Josua das Thema, Josua Kapitel 7 und 8. Und ich habe mir ein bisschen schwer getan, das zusammenzufassen, beziehungsweise steckt da so viel drin. Und letztendlich möchte ich aber einfach auf zwei einzelne Punkte beschränken und da drauf eingehen, und zwar einmal den Punkt Gott ernst nehmen in seiner Kompromisslosigkeit und einen zweiten Punkt, wie aus einer Niederlage ein Sieg wird. Aber am Anfang lese ich mal vor aus Josua 7. Josua 7 ab Vers 1. Aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamies, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sagte zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Als die Männer hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sagten zu ihm: Lass nicht das ganze Volk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ei schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn sie sind wenige. So zogen etwa 3.000 Mann vom Volk hinauf, und sie flohen vor den Männern von Ei. Und die Männer von Ei erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da verzagte das Herz des Volks und wurde zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel zusammen mit den Ältesten Israels vor der Lade des Herrn auf sein Gesicht zur Erde bis zum Abend. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sagte: Ach Herr, Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt, damit du uns in die Hände der Amoriter gibst, um uns umzubringen? O, dass wir uns doch entschieden hätten, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sagte der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du auf deinem Gesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und es verheimlicht unter ihre Geräte gelegt. Darum können die Kinder Israel nicht vor ihren Feinden bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte ausrottet. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht vor deinen Feinden bestehen, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten, ein Stamm nach dem anderen, und der Stamm, den der Herr treffen wird, der soll herzutreten. Eine Sippe nach der anderen, und die Sippe, die der Herr treffen wird, die soll herzutreten. Ein Haus nach dem anderen, und das Haus, das der Herr treffen wird, das soll herzutreten. Ein Mann nach dem anderen. Und wer mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Torheit in Israel begangen hat. Dann wird es so umgesetzt und es trifft den Achan, und ich lese Vers 19. Und Josua sagte zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und sage mir, was hast du getan? Verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua: Wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. So und so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber und eine Stange Gold, 50 Schekel an Gewicht. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und sieh, es ist in meinem Zelt in die Erde verscharrt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die zum Zelt liefen, und sie, es war in seinem Haus, in seinem Zelt verscharrt und das Silber darunter. Sie nahmen es aus dem Zelt, brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israel und schütteten es aus vor dem Herrn. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, mit dem Silber, dem Mantel und der Stange Gold, seine Söhne und Töchter, seine Ochsen, Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der dort geblieben ist bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher heißt dieser Ort Tal Achor bis auf diesen Tag. Soweit erstmal den Bibeltext. Gott ernst nehmen in seiner Kompromisslosigkeit, vor allem gegenüber der Sünde. Ein kleines, belangloses Örtchen Ai wird zum Stolperstein für das ganze Volk. Wie groß das Volk war, wie viele Menschen das waren, habe ich nicht nachvollziehen können. Man kann es nur schätzen, aber zumindest wird in Kapitel 8 später beschrieben, dass Ai ungefähr 12.000 Einwohner hatte. Also so eine Stadt, größenordnungsmäßig habe ich mal geschaut, nachgeguckt, vergleichsweise mit Trostberg oder Wasserburg oder Ebersberg oder Altötting. Kleiner zumindest als Traunreuth. Und das Volk war viel größer, viel mehr Menschen. Und aus diesem kleinen, süßen, harmlosen Ei wird plötzlich ein ach du dickes Ei. Warum? Man kann einerseits sagen, das Kapitel 7 ist so eingerahmt von zwei Versen. Im Vers 1 steht: Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Und am Ende, im Vers 26, so kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Also quasi das ganze Kapitel 7 ist im Grunde unter Gottes Zorn. Und wenn man das weiß, dann könnte man ja denken, na gut, klappen wir das Kapitel zu und gehen gleich zu Kapitel 8. Aber natürlich wussten die Israeliten und Josua damals noch nichts davon, dass es so kommt, und mussten das eben, diese schmerzliche Erfahrung, selber machen. Aber was war da passiert? Das Volk, das war wie durch ein Wunder, oder nicht wie durch, sondern wirklich durch ein Wunder, in der Kraft Gottes durch den Jordan gezogen. Sie haben Gottes Stärke und Macht erlebt. Sie haben letztendlich dann eigentlich nur ein bisschen spazieren müssen und haben gesehen, wie Gott Jericho platt macht. Sie sind schreiend um die Stadt gerannt oder gegangen, aber haben sonst nichts getan. Und dann gibt es bei der Eroberung von Jericho diese eine Anordnung. Das war Kapitel 6, Vers 18. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Also, der Sieg über Jericho, die wunderbare Kraft Gottes, es geht aufwärts, es geht weiter, es geht in Richtung Verheißenes, es sind im verheißenen Land, es gibt Sieg. Und das ist gerade ein Tag alt, oder ich weiß es nicht, wie schnell das passiert ist dann danach, aber da steht dann dieser Vers 7: Und Achan nahm von dem Gebannten. Achan denkt sich, naja, Gottes Anweisung, das kann man so machen, muss man aber nicht. Es geht ja im Grunde auch nichts von dem Schatz verloren, wenn ich da jetzt so ein bisschen was abzweige. Man könnte sich denken, ich verwahre das ja eigentlich nur für Gott. Aber aus dieser vermeintlichen Lappalie und dieser Kleinigkeit, die er da abzweigt, wird eine desaströse Auswirkung. Gott ernst zu nehmen in seinen Anweisungen ist aber nicht nur für den Achan ein Problem. Das Problem haben wir alle. Jeder von uns hat so seine Beispiele, jeder von uns hat so seine Baustellen. Immer wieder, wir wissen grundsätzlich, was Gott will. Prinzipiell tun wir das ja auch. Aber es gibt eben immer wieder so Kleinigkeiten, wo wir so ein bisschen was reininterpretieren oder wo wir vielleicht so ein bisschen hier, ein bisschen da was verschieben oder uns das so ein bisschen an unsere Bedürfnisse anpassen. Man sieht etwas und es gelüstet einen. Und es muss ja primär gar nichts Schlimmes sein, auch keine Sünde sein. Aber dann läuft man Gefahr, der Versuchung zu verfallen. Und dann kann es passieren, dass doch Sünde daraus wird. Und dann kann es passieren, dass wir das, was Gott eigentlich uns sagt, so nur noch so als vage Vermutung irgendwo in Erinnerung haben oder so als Äußerung, als Ratschlag. Das ist eigentlich so eine Empfehlung für dich. So könnte es gehen. So ungefähr ist mein Vorschlag für dich. Und dann vermischt sich das mit unseren Vorstellungen. Jeder hat da seine eigene Baustelle, jeder hat da einen anderen Bereich. Ich will nur ein paar Sachen nennen. Das können Lügen sein, wo wir ja grundsätzlich die Wahrheit sagen, aber doch manchmal so ein bisschen was weglassen oder so ein bisschen was noch als Information dazu tun. Das kann aber auch Lust sein, Reichtum, irgendwas, was ich haben will. Oder Neid, weil ich irgendwas nicht habe, aber haben muss. Oder Kleidung, die ich unbedingt brauche oder irgendwo gesehen habe. Oder Körper, mein eigener Körper, den ich immer verändern will, verschönern will oder schön halten will. Oder Schönheit bei jemand anders, die ich gesehen habe, die ich haben muss, die ich immer sehen muss, will, Begierde. Oder deine Hobbys, dein Sport, das Internet, Computerspiele, Essen, was vielleicht maßlos ist, Trinken, Alkohol, egal, wo du einen Schwachpunkt hast. Es ist wichtig, immer wieder sich darauf zu konzentrieren, was Gott gesagt hat zu diesem Thema und Gott ernst zu nehmen. Diese Dinge passieren nicht so, dass es so schwappartig übereinkommt, das ist meistens so scheibchenweise, diese berühmte Salamitaktik. Bei dem Achan war das auch so. In Vers 21 steht, ich sah unter der Beute und mich gelüstete danach und ich nahm es. Im Grunde 4 Stufen. Er hat gesehen, ihn hat gelüstet, er nahm und dann? Er vergrub oder verscharrte. Ein bisschen erinnert das an Jakobus 1, Vers 15. Da steht von der Oma der Begierde. Warum die Oma? Weil da steht, ich lese es kurz vor, Jakobus 1, Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, die Oma der Begierde, Entschuldigung, ich meinte die Oma des Todes, deswegen, Jakobus 1, Vers 15, da steht, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also da sind es auch so Stufen. Erst die Lust oder die Begierde, dann die Sünde, dann der Tod. Hier war es sah, gelüstet, nahm, vergrub. Könnte man sogar auch damit rein interpretieren. Gelüste und genommen und dann vergraben. Denn was hatte der Achan davon, von seiner Beute? Gar nichts. War unter seinem Zelt vergraben und nichts konnte er damit anfangen. Was gilt es für uns, wenn wir Gelüste haben, wenn wir Sachen sehen und Versuchungen kommen, dann gilt es, Prophylaxe zu betreiben, dann gilt es, Vorbeugung zu treffen und konsequent die Ursache zu vermeiden. Und nicht umsonst gibt es die Stelle dreimal in Matthäus 9, in Matthäus 18 und Markus 9, wo es steht, zum Beispiel Matthäus 9, Vers 29, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Konsequent, das ist ein hartes Wort, das ist gefühlt sehr heftig, aber unbedingt notwendig, denn sonst eine Konsequenz ist, dass wir sündigen. Und es ist eine Anordnung Gottes, dass wir nicht einfach sagen, na ja, bei mir, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nein, bei uns ist es genauso wichtig, dass wir als Christen, obwohl wir wissen, dass wir von unseren Sünden gewaschen sind und rein sind, dass wir immer wieder Gott ernst nehmen, immer wieder kompromisslos sind gegen die Sünde. Die Geschichte gibt uns ein unmissverständliches Beispiel hier in Josua 7, uns wieder neu bewusst zu werden, dass es absolut notwendig ist, Gott ernst zu nehmen und auf seine Anweisung zu achten. Gerade wenn es neue Anordnungen gibt, so wie hier in Kapitel 6 war es unmittelbar vorher gesagt. Vielleicht hat Gott dir auch irgendetwas gesagt oder dich auf irgendwas aufmerksam gemacht. Vielleicht aber auch einfach nur, dass wir uns neu erinnern müssen, dass es generell gilt, wenn Gott was sagt, meint er das wirklich ernst. Und wenn wir uns prüfen und hinterfragen, merken wir, dass wir ihn auch grundsätzlich ernst nehmen wollen und die Bibel auch so verstehen. Und trotzdem gibt es immer wieder da so Schwierigkeiten. Das kann eine Ursache sein, dass wir wirklich eben noch in dieser Natur sind, dass wir sündige Wurzeln noch in uns haben. Obwohl wir Kinder Gottes sind, ist da noch etwas. Bei Gott ist das anders. Er ist anders. In Jakobus 1, wo ich eben schon vorgelesen habe, da steht in Vers 17, dass bei ihm kein Wechsel von Schatten oder irgendwas ist. Er ist einfach nur Licht, unverfälscht. Und er hat keine Sünde. Und in Habakuk 1, Vers 13 steht, deine Augen sind zu rein, um Böses mit anzusehen. Und dem Elend kannst du nicht zusehen. Gott ist heilig. Und Gott kann Sünde nicht sehen. Und es gibt keinen Kompromiss zwischen Gott und der Sünde. Gott kann Sünde nicht verharmlosen, auch nicht bei Christen. Er kann und wird sich auch nicht an Sünde gewöhnen, so wie wir das manchmal tun. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bleibt nie ohne Folge. Und gut, dass es so Verse gibt wie 1. Johannes 1, Vers 9, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. So werden wir von diesem Lohn der Sünde verschont. Achan, hier in der Geschichte, wurde nicht verschont. Er musste sterben. Ja, warum jetzt dieser Achan und ich nicht? Oder warum er und die anderen aus dem Volk nicht? Ist das nicht unfair? Er war schließlich nicht der Einzige, der Fehler gemacht hat. Jetzt ist halt sein Fehler, seine Sünde hier beschrieben. Aber wie war das mit den anderen? Grundsätzlich gilt natürlich, so wie es in Psalm 14 steht, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gott sieht das Herz und weiß von unserer Sünde, auch von deiner und von meiner. In Römer 3 ist dieser Vers auch nochmal zitiert. Keiner ist da, der Gutes tut. Das war damals in dem Volk nicht anders als heute. Und keiner kann sich auf die Karte schreiben, ich habe den Zorn Gottes nicht verdient. Also warum muss der Achan sterben? Ich weiß es nicht, warum das hier in der konsequenten Art und Weise so steht. Ich weiß auch nicht, warum in Apostelgeschichte 5 Hananias und Sapphira sofort sterben mussten, als sie gelogen haben. Man könnte ja menschlich sagen, also ich habe auch schon gelogen und ich lebe immer noch. Ich weiß aber eins, dass Gott gerecht ist und ich weiß auch, dass er es nie falsch macht. Und in seiner Souveränität hat er so in diesem Fall entschieden. Eine Erklärung kann sein, wenn Sünde da ist und die nicht gerichtet wird, macht Gott sich unglaubwürdig. Und deshalb muss auch hier diese Sünde gerichtet werden und mit Tod bezahlt werden. Eine Erklärung könnte auch sein für den Achan, dass er eben nicht Buße getan hat. Man kann das daraus lesen, so wie das beschrieben ist in Vers 14 bis 19, wo dieses Auftritt, dass erst die Stämme alle kommen sollen, dann von jedem Stamm alle Sippen und dann von jeder Sippe jedes Haus und dann von jedem Haus jeder Mann. Da könnte man so Stufen sehen, also das, wenn man sich das so vorstellt, das ganze Volk, okay, dann kam das los auf Juda und da war ja der Achan dabei. Und da hat er sicherlich gemerkt, ups, ich glaube, es geht um mich. Aber er hat mal lieber noch nichts gesagt, es kann ja sein, dass was anderes ist. Ja? Und dann kommt es plötzlich auf seine Sippe, die Sippe der Serachiter, da war er dabei. Und vielleicht hat er gedacht, vielleicht komme ich doch irgendwie drumherum. Er hat es wieder nichts gesagt. Und dann kommen nicht nur die Serachiter, sondern aus den Serachitern das Haus von Sabdi. Noch ein kleinerer Bereich vom Volk wird das Haus Sabdi genannt. Wieder sagt er nichts. Und am Schluss werden alle von diesem Haus dahingestellt und dann fällt es los auf ihn, auf den Achan. Und selbst da sagt er noch nichts. Erst als der Josua ihn in Vers 19 anspricht, mein Sohn, jetzt stehst du da, wir wissen alle, dass du das bist, was hast du getan? Und dann gibt es zu. Das heißt, es könnte man so rein interpretieren, dass er nie Buße getan hat und erst dann nur zugibt, als das Los ihn schon längst entlarvt hat. Aber warum jetzt wer wie sterben musste und wer nicht, das ist jetzt heute gar nicht unser Thema. Primär sollte uns die Aufforderung Gottes genügen, die man zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 16 lesen kann und was aus 3. Mose 19 zitiert ist. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Eigentlich sollte das uns Ansporn genug sein, unser Leben nicht von Versuchung und Sünde beeinflussen zu lassen, aber auch die Verantwortung der Gemeinde gegenüber sollte ein zusätzlicher Ansporn sein. Denn Sünde bleibt nie ohne Folgen. Hier in Kapitel 7 ist die Konsequenz, einer nimmt von dem Gebannten in Vers 1 und das ganze Volk muss dran glauben. Könnte man ja auch wieder denken, ach so ungerecht, oder? Einer für alle. Alle müssen mit dran glauben. Das ist wiederum vielleicht darin zu verstehen, dass Gott Israel als Einheit sieht. Und er sieht die Gefahr, wenn einer Sünde duldet, dann wird es Konsequenzen haben, dann wird sich das ausbreiten. So wie letztendlich das Beispiel von dem Sauerteig in 1. Korinther 5, wo es heißt, habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das heißt, eine Sünde reicht aus, um das ganze Volk anzustecken. Die Tat eines Einzelnen hat also für alle anderen auch Konsequenzen. Anwendung für uns. Wir sind auch eine Einheit als Gemeinde. Aber Gott sieht auch die gesamte Gemeinde, alle Erlösten, als seine Braut, als ein Leib. Und in 1. Korinther 12 steht Vers 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und in Hebräer 10 steht Vers 24, und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Also, nicht nur mein persönlicher Auftrag und die Aufforderung von Gott, heilig zu sein, sondern auch die Verantwortung den anderen gegenüber bringt uns dazu, da wieder neu drüber nachzudenken, Gott ernst zu nehmen. Verantwortung für die Gemeinde hat nicht nur der Philipp als Pastor oder die Ältesten. Da ist jeder gemeint. Und wie Verantwortung übernehmen? Als Polizei der Gemeinde? Oder müssen wir jetzt, wie in dem Fall da, uns gegenseitig in die Häuser gehen und im Keller graben und schauen, was da verscharrt ist? Sicher nicht. Sondern wir sollen uns einander anspornen, Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und meine Verantwortung in meinem Leben ist es, darauf zu achten, dass nicht die Gemeinde leiden muss, weil ich ungehorsam bin. Gott gegenüber. Das Leben, das du führst, hat Konsequenzen für dich, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Freunde, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Geschwister, für deine Gemeinde. Und wenn du sündigst, hat das Auswirkungen auf alle deine Menschen in deiner Umgebung. Deshalb gilt es wieder neu, den Entschluss zu fassen, Gott wirklich ernst zu nehmen und kompromisslos gegenüber der Sünde zu sein. Soweit der erste Punkt. Zweiter Punkt. Wie wird aus einer Niederlage ein Sieg? ein ermutigender Punkt, finde ich, weil das wirklich was Tolles ist, was Gott hier macht. Erstmal sieht man ja, Achan, das steht auch in dem Vers 11, dass Gott sagt, Israel hat sich versündigt und damit hat sie den Bund übertreten und das ist der Grund, weshalb ich nicht mehr mit euch sein kann. Also die Sünde von dem Achan war das Problem. Aber ich würde es noch weiter fassen, letztendlich auch die Kundschafter waren eher sehr selbstsicher und überschätzten sich, als sie da sagten, ach Josua, da reicht's, wenn du 2.000-3.000 Leute hinschickst, das kriegen wir schon hin, ne, das kleine Ei. Und auch der Josua hat in der Phase nicht nach Gott gefragt, wie willst du jetzt, dass wir weitermachen? Da war Hochmut, da war Selbstsicherheit, da war vielleicht Routine, da war vielleicht, naja, Gott hat grundsätzlich uns ja das Licht, grüne Licht gegeben zu gehen, aber dann wollten sie es selber in die Hand nehmen. Nur, wie wird jetzt aus dieser Niederlage ein Sieg? Und das finde ich das Wunderbare. Der Josua, der zerreißt seine Kleider und legt sich auf sein Gesicht bis zum Abend. Das ist schon mal eine Herausforderung. Wann hast du zuletzt mal richtig dir Zeit genommen vor Gott und hast gebetet, weil irgendwas nicht gut war in deinem Leben oder weil du irgendwo Misserfolg hattest? Aber noch viel besonderer finde ich, wie er Gott gegenübertritt. Und das finde ich ein tolles Vorbild, auch wenn vielleicht mancher Bibelausleger das als vorwurfsvoll ansieht, wie der Josua mit Gott redet. Ja, ach Herr, Herr, was hast du das Volk hier hingetrieben? Und ach, und wie wären wir doch besser und so gegen, jenseits des Jordan geblieben? Ach Herr, was soll ich noch sagen? Ich finde es andererseits aber sehr ermutigend und sehr wichtig, weil das ein Beispiel ist, dass der Josua, so wie er gedacht hat, so wie er gefühlt hat und alles, was in ihm war, hat er so richtig rausgelassen vor Gott. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Und es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder tun. Ich will nicht damit ermutigen, dass wir immer nur Gott beschimpfen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Aber wenn du so empfindest in deinem Herzen, dann solltest du nicht versuchen, erst das ein bisschen zu vergraben und dann vielleicht mit Gott zu reden, weil Gott weiß es doch sowieso. Schütte dein Herz vor ihm aus, lass es raus. Aber was ist das Besondere? Der Josua bleibt dabei nicht stehen, sondern in Vers 9 am Ende heißt es, was willst du dann für deinen großen Namen tun? Das heißt, er hat bei all diesem Frust und bei diesem Rauslassen nie vergessen, es geht um Gottes großen Namen, um seine Ehre. Und das ist ein Vorbild auch für mich, für dich, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, Zeiten haben, wo wir uns ihm anvertrauen und wo wir vielleicht auch alles mal so rauslassen, was uns beschäftigt, dass wir nie vergessen, ihm Ehre zu geben und dass wir ihn groß machen. Das fand ich sehr ermutigend und sehr gut. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie kommt jetzt dieser Sieg zustande? Die Sünde wird aufgedeckt, es wird bereinigt und dann kommt noch was Besonderes aus Kapitel 8. Und da lese ich einfach auszugsweise ein paar Verse, weil das sonst alles sehr lang geht. Kapitel 8, Vers 1, und der Herr sagte zu Josua, fürchte dich nicht und verzage nicht, nimm alles Volk mit dir, mach dich auf und zieh hinauf nach Ai. Sieh, ich habe den König von Ai mit seinem Volk, seiner Stadt und seinem Land in deine Hand gegeben. Du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast, nur dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen sollt. Aber lege einen Hinterhalt hinter die Stadt. Und dann ist es beschrieben, wie der Josua das dann ausführt, wie dieser Hinterhalt gelegt wird und wie sie Ai dann überwältigen und besiegen. Und jetzt ist das, was ich da so besonders finde, einerseits, steht in Vers 17 dann weiter, im Rahmen der Strategie, die letztendlich so gedacht war, dass eben, so wie die Israeliten in Kapitel 7 vor Ai geflohen sind, weil sie sich überschätzt hatten und es nicht geschafft haben, sie zu besiegen, so nutzen sie jetzt diese Flucht und dann den Hinterhalt, um sie damit aus der Stadt zu locken und die Stadt einzunehmen. Und in Vers 17 von dem Kapitel 8 steht, da war ganz Ai raus aus der Stadt, um Israel hinterher zu jagen. Und dann steht am Ende, und sie ließen die Stadt offen stehen und jagten Israel nach. Eine Situation, wo der Josua vielleicht unter der Sicherheit, die Gott ihm gegeben hat, am Anfang, siehe, ich habe den König mit seinem Volk in deine Hand gegeben, direkt lospreschen könnte und sagen könnte, jetzt ist der Punkt, jetzt haben wir es und jetzt sehe ich das und die Stadt ist leer und auf geht's. Aber in Vers 18 steht, da sagte der Herr zu Josua, strecke die Lanze in deiner Hand gegen Ai aus, denn ich will sie in deine Hand geben. Also ein entscheidender Punkt, den der Josua gelernt hat oder da umgesetzt hat, nicht selbst zu entscheiden, wie ich jetzt was mache, sondern auf Gottes Zeichen zu warten. Das ist ein wunderbarer kleiner Punkt, den ich da unbedingt einfügen wollte und der mich erinnert an einen Satz, der als Zitat gilt von dem Oswald Chambers, den wir an unserem Wandkalender hatten. Auf Gott zu warten ist perfekte Aktivität. Und das aber nur ein ganz kleiner Aspekt, nur der Punkt, den ich meinte, weshalb das so mutmachend ist, diese Niederlage in Kapitel 7, diese Flucht vor Ai, weil sie es nicht geschafft haben, die nutzt Gott jetzt, um das in einen Sieg zu verwandeln. Und das ist das, was ich so als mutmachende und wunderbare Aussage finde. In deinem und meinem Leben gibt es sicherlich auch immer wieder Enttäuschung, sicherlich immer wieder Momente, wo es nicht gut läuft, sicherlich auch immer wieder Dinge, auf die man echt gern verzichtet hätte. Aber Gott in seiner Allmacht kann sogar genau diese Dinge zu was Wunderbarem nutzen. Das heißt, aus deiner Niederlage, aus deiner peinlichen Situation oder aus Dingen, die du eigentlich lieber komplett vergessen willst, kann Gott einen Riesensieg machen. Und das ist mir so aufgefallen in dieser Geschichte, das ist wirklich was Trostmachendes und Mutmachendes, dass wir letztendlich Gott überhaupt nicht enttäuschen können. Natürlich können wir Gott traurig machen, wenn wir einen Weg gehen und wenn wir uns zum Beispiel eben nicht kompromisslos gegen die Sünde stellen. Aber enttäuschen können wir Gott nicht. Er weiß sowieso, wie wir reagieren. Er weiß sowieso, was wir machen, was wir denken. Und so gilt es nur, dass wir ihm neu vertrauen, ihn neu ernst nehmen und auch bei solchen Niederlagen nicht stehen bleiben und sagen, ach, weißt du, ich habe schon wieder versagt, ich glaube, ich mache es gar nicht mehr, ich versuche es gar nicht mehr, dass wir aufgeben, sondern dass wir ihm wieder neu unser Vertrauen schenken und mit ihm den nächsten Schritt gehen, auf seine Zeichen warten und dann auch solche mutmachenden Dinge erleben und wieder Siege erleben mit Gott. Also, was wird da draus? Vielleicht das noch am Schluss. Aus diesem Sieg oder dem, was sie dann erleben, ist am Ende von Kapitel 8, da steht in Vers 30, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, auf dem Berg Ebal einen Altar. Wie Mose, der Knecht des Herrn, den Kindern Israel geboten hatte, wie geschrieben steht im Gesetzbuch Moses, ein Altar von ganzen Steinen, die mit keinem Eisen behauen waren, und sie opferten dem Herrn darauf Brandopfer und schlachteten Dankopfer. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Kindern Israel geschrieben hatte. Und ganz Israel mit seinen ältesten Amtleuten und Richtern stand zu beiden Seiten der Lade, gegenüber den Priestern, den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen. Sowohl die Fremden als auch die Einheimischen, die eine Hälfte zum Berg Garizim hin und die andere Hälfte zum Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Gesetzbuch geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht gelesen hätte vor der ganzen Gemeinde Israel und vor den Frauen und Kindern und Fremden, die unter ihnen mitzogen. Wenn wir mit Gott leben und mit Gott Dinge erleben und merken, dass er führt und dass er wirklich uns ja reich beschenkt und immer wieder auch tolle Momente erleben lässt und wir geistlich wachsen können, dann ist die Konsequenz, ein Altar zu bauen. Dann ist die Konsequenz, ihm Ehre zu geben. Dann ist die Konsequenz, uns ja ihm Zeit zu widmen und uns auf ihn zu konzentrieren. Und das, was ich da so besonders finde, ist, dass da beschrieben wird, nochmal explizit, das ganze Volk steht da, das ganze Wort, das ganze Gesetz wird gelesen und alle sind dabei. Israel, Frauen, Kinder, Fremde, da ist keiner, der da ausgespart war. Auch eine Ermutigung für uns, dass es vielleicht immer wieder dran ist, dass wir, ja, ich will Kinderstunden nicht schlecht reden, finde es super, dass es so läuft, aber sicherlich auch wichtig, dass es Zeiten gibt, wo wir als Gemeinde alle zusammen Gottes Wort hören, was wir ja auch praktizieren, aber dass wir das nie vergessen. Kurz zusammengefasst, wichtig für mich, für dich in unserem Leben, Gott ernst zu nehmen, neu ernst zu nehmen, was er sagt, wirklich darauf zu achten, das, was er will, umzusetzen und nicht was dazu zu tun oder wegzulassen und kompromisslos zu werden oder zu bleiben gegenüber der Sünde. Aber auch Mut zu schöpfen, nicht bei Niederlagen stehen zu bleiben und vor allen Dingen darauf zu vertrauen, dass Gott einen Weg hat und dass er auch mit schlechten Zeiten, die wir erleben, was ganz Wunderbares machen kann oder vielleicht auch gerade diese Erfahrungen uns irgendwo besonders prägen und dann ja für Gott einfach Ehre bedeuten. Und dass wir nie vergessen, ja, dass wir Zeiten brauchen, oder daraus resultieren, dass wir Gott anbeten und ihn groß machen. Amen.